Ich grüße Sie alle sehr herzlich mit dem Aufruf des Psalmisten. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen. Und nun lassen Sie uns miteinander den Psalm 145 im Wechsel sprechen. Psalm 145. Ich will dich erheben, mein Gott, du König. Es sollen dir danken, Herr, alle deine Werke. Und die Ehre deines Königstums rühmen. Aller Augen warten auf dich. Du tust deine Hand auf. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Wir beten. Du reicher Schöpfer aller Dinge, erquickst uns stets aufs Neue. Wir aber sind viel zu gering der großen Güte und Treue. In Demut danken wir dir, Gott, für alle deine Gaben und Bitten, wollst mit täglich Brot auch unsere Brüder laben. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, erhöre uns. Amen. Und nun hören wir den Motettenchor Stuttgart unter Günter Graulich, diese Choräle aus der Bachschen Motette Jesu, meine Freude. In Matthäus 6 heißt es, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Amen. Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit. Wir singen vom Hauptlied dieses Tages die Verse 1 und 4 und 5. In Jesu Namen. Amen. Zum heutigen Erntedankfest lesen wir die Epistel aus dem 2. Korintherbrief im 9. Kapitel. Und dort heißt es von Vers 6 ab. Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen allezeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut und den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit. So werdet ihr reich sein in allen Dingen zu geben in aller Einfalt, die durch uns wirkt Danksagung an Gott. Denn der Dienst dieser Sammlung hilft nicht allein dem Mangel der Heiligen ab, sondern wirkt auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken. Denn für diesen treuen Dienst preisen sie Gott über euren Gehorsam im Bekenntnis zum Evangelium Christi und über der Einfalt eurer Gemeinschaft mit ihnen und allen. Und in ihrem Gebet für euch sehnen sie sich nach euch wegen der überschwänglichen Gnade Gottes bei euch. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Amen. Der fröhliche Geber ist gefragt. Der fröhliche Geber ist gesucht. Der fröhliche Geber ist gerufen. Paulus will fröhliche Geber, liebe Gemeinde. Deshalb winkt er nicht mit dem Ablass, so wie zum Beispiel der Dominikanermönch Johann Tetzel. Er ging mit der Vergebung hausieren und verkaufte Gnade ums Geld. Wenn die Münze im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegfeuer springt. Aber der Ablass macht nur berechnende Geber. Paulus will aber fröhliche Geber. Deshalb schwingt er keine Kollektenreden,
so wie der Barfüßer Abraham a Santa Clara. Der erfand immer neue Taschenzieher und erleichterte die Brieftaschen seiner Messebesucher. Geben Sie das Doppelte von dem, was Sie vorhatten, dann ist es genau die Hälfte von dem, was Sie geben sollten. Aber solche Reden machen nur gezwungene Geber. Paulus will aber fröhliche Geber. Deshalb gibt er auch nicht den Hut durch die Reihen, so wie einmal Friedrich von Bodelschwingh. Er brauchte Geld für seine Anstalten und bekam seine Kopfbedeckung fast wieder leer zurück. Und dann sagte er, ich danke Ihnen, meine Herren, ich danke Ihnen, meine Herren, dass Sie mir wenigstens meinen Hut wieder zurückgegeben haben. Hütekreisen macht nur mürrische Geber. Paulus aber will fröhliche Geber. Deshalb schreibt er einen Brief. So wie er schon viele geschrieben hat. Er ist nicht zum Bettelbrief geraten, so mit herzandringender Notlagenschilderung und angehängter Zahlkarte. Mittendrin in einem sehr persönlich und seelsorgerlich gehaltenen Schreiben fügt er zwei Kapitel über die Geldsammlung für Jerusalem ein. Die korinthischen Christen sollen wissen, berechnende Geber haben wir genug. Gezwungene Geber gibt es in der Überzahl. Mürrische Geber sind überall zu beobachten. Einen fröhlichen Geber hat Gott im Auge. Einen fröhlichen Geber hat Gott gern. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wie der aussieht, vielleicht so wie der Kaiser in Rom. Der hat eine volle Schatzkammer, die den Reichtum seines Riesenreiches widerspiegelt. Die Finanzierung von Brot und Spielen ist ihm ein Kinderspiel. Ist der Geber kaiserähnlich? Oder sieht er aus wie der Krösus von Sardes? Der besitzt einen sagenhaften Familienschatz, der diese Adelsfamilie nun zusammenhält. Die Unterstützung in Notfällen bedeutet für ihn keine Probleme. Ist der Geber krösusähnlich? Oder sieht er aus wie der Reeder in Korinth, dessen Flotte über die ganze Welt kreuzt? Ein Griff in seine Schatulle macht ihn nicht zum armen Schlucker. Ist der Geber reederähnlich? Paulus vergleicht den Geber mit einem Bauern, einem einfachen, schlichten, kleinen Bauern. Schon damals war die Gebefreudigkeit nicht die herausragende Charaktereigenschaft der Betuchten. Je mehr man hat, je mehr man will. Viel Gut macht Fassmenschen, die immer mehr fassen wollen, nicht Quellmenschen, die immer weniger für sich behalten. Ein fröhlicher Geber ist wie ein kleiner Bauer, ein bescheidener Landwirt, ein fröhlicher Ackermann. Und von ihm sagt er dies Dreifache, nämlich er sieht, er sät und er sammelt. Also das Erste, er sieht. Der Bauer geht durch sein Haus. Im Keller lagern die Kartoffeln und die Rüben. Auch die Äpfel und Birnen sind auf Holzrösten gut aufbewacht. In der Kammer sieht er das eingemachte Obst und die Beeren, die gedörrten Zwetschgen hängen in einem Säckchen an der Wand. In der Scheune ist das Heu bis unter das Dach aufgeschichtet und das Stroh lagert in großen Ballen in der Ecke. Und auf der Tenne ist das Getreide ausgeschüttet. Getreide, Weizen und Hafer und Gerste und Roggen. Er sieht das alles. Er sieht nicht zurück und schimpft, dass in diesem Jahr die Kirschenernte gar nicht geraten ist und die Obsternte auch schon besser ausgesehen hat. Er schaut nicht hinüber und schielt, dass der Nachbar 50 Sack mehr und 70 Butten weiter einfahren konnte. Er sieht nicht voraus und überschlägt, ob denn dies alles nun auch bei diesen bevorstehenden Teuerungsraten überhaupt ausreiche. Nein, er sieht das an, faltet darüber die Hände und dankt. Ich habe in allen Dingen, alle Zeit, volle Genüge. Sicher sind die meisten von uns keine Landwirte. Aber um uns herum in Kühlschränken und Eistruhen, in Lagerbetrieben und Geschäften, in Schaufenstern und Regalen, ist alles randvoll. Das Beste vom Besten aus der ganzen Erde wird hier bei uns angeboten. Die Sonderangebote überschlagen sich. Sehen wir das noch? Oder sehen wir nur zurück und schimpfen, dass der Salat in diesem Jahr hatte untergepflügt werden müssen und eben die Pilze auch verstrahlt sind? Sehen wir das oder sehen wir hinüber und schielen nach dem Kollegen, der im Monat 120 Mark mehr verdient und immer den schnelleren Wagen fährt? Sehen wir nur voraus und überschlagen, ob denn unser Sparbüchlein auch bei Zusammenbrüchen von großen Konzernen in irgendwelchen Unglücksfällen überhaupt noch ausreicht? Warum sehen wir nicht das einfach wieder ganz schlicht an, falten die Hände und danken? Wir haben alle Zeit in allen Dingen volle Genüge. Doch, wir haben's doch. Liebe Freunde, der Erntealtar will uns bei dieser Sehübung wieder helfen. Denn dann entdecken wir auf einmal zwischen den herzerfrischenden Erntegaben auch eine unaussprechbare Gottesgabe, nämlich die Person Jesus Christus selbst. Jesus ist das Lebensmittel, das Mittel zum Leben schlechthin. Der Mensch lebt eben nicht nur von den Kalorien allein, sondern von den Wärmeeinheiten, die vom Kreuz Jesu Christi auf Golgatha ausgehen. Deshalb, Kraft ist da, die in den Schwachen und Ohnmächtigen unter uns sich zur starken Energie entwickelt. Und Liebe ist da, die bei denen nicht wegzudiskutieren ist, die so an der Lieblosigkeit leiden und einfach weggestoßen werden. Doch es ist einfach auch Vergebung da, die uns den ganzen Ballast unserer Vergangenheit abnehmen kann. Und Friede ist da, die den Zugang zum Vater wieder öffnet. Und Hoffnung ist da, die dem Tod das letzte Wort streitig macht. Dieser Gott hat alles bereitgestellt, was zum Leben und Sterben notwendig ist. Wer dies endlich wieder ansieht, der kann doch auch an diesem Morgen gar nicht anders, als die Hände zu falten und zu sagen, Gott sei Dank für diese Erntegaben, Gott sei Dank für diese Lebensgaben, Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Er sieht. Und das andere, er sät. Der Bauer geht aus dem Haus. Ein schwerer Sack liegt auf seinen Schultern. Das Saatgut wird auf den Wagen gewuchtet. Schon im letzten Herbst hatte er es auf die Seite getan. Nein, kein minderwertiges Übrigbleibsel vom letzten Dreschtag, das man auf der Tenne zusammengefegt hat. Nein, Qualitätsgetreide vom besten Acker. Die Hausfrau hätte am liebsten davon genommen und schon ihr wohlschmeckendes Holzofenbrot daraus gebacken. Aber jeder im Hause wusste, das ist nicht für den Hausverbrauch. Das ist nicht für den eigenen Verzehr. Das ist Saatgut für das Frühjahr. Und so sehen wir diesen Bauern, wie er über die Felder marschiert, sicher nicht so romantisch wie in Haydns Jahreszeiten, wo er über die Fluren schreitet und dem Fluge flötend nachgeht, aber doch gelöst und frohgemut. Mit vollen Händen teilt er aus, denn wer an dieser Stelle spart, spart bestimmt an der falschen Stelle. Es geht ja nicht weg, dieses Korn, sondern es geht auf. 10-fältig, 20-fältig, 50-fältig, austeilen, verteilen, hergeben, ist ein fröhliches Geschäft. Warum haben wir eigentlich ein Trauerspiel daraus gemacht? Sicher, tun wir auch einiges auf die Seite. Wir legen sogar auf die hohe Kante und dann zahlen wir es auch noch auf unser Konto ein. Aber dass wir davon etwas hergeben sollten, Das passt uns überhaupt nicht in den Strumpf. Ein Übrigbleibsel schon, ein abgetragener Mantel oder ein abgeschabtes Kittelchen von den Kindern, ein Trinkgeld, eine Spende, ein Almosen, gewiss, schließlich sind wir keine Knicker. Aber wertvolles, Qualität, vom Besten. Freunde, sind wir dann nicht am meisten gebunden, wenn es um Geld und Gut geht? Kleb ist dran, stärker als Uhu Hart und Patex, sodass wir einfach an allem kleben. Und Paulus fragt, wo ist denn der Sach, auf dem steht, nicht für den Hausgebrauch? Wo ist denn der Überweisungsscheck, auf dem geschrieben ist, nicht für den eigenen Verzehr? Wo ist denn die Zeit, die Liebe, die Zuwendung, die wir als Saatgut für andere bereitstellen? Gott hat sogar seinen eigenen Sohn als Weizenkorn in den Acker dieser Welt gelegt. Wie der Bauer sollen wir mit vollen Händen ausstreuen, denn wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Die Gabe geht ja nicht unter, sondern sie geht auf. Normalerweise ist 1 - 1 = 0. Aber hier geht es nicht nach Adam Riese, sondern nach dem lebendigen Gott. Und bei ihm ist nicht 1 - 1 = 0, sondern aus 1 - 1 kann 4, 8, 16, 32 oder 100 werden. Das ist die himmlische Mengenlehre, die wir endlich nach dem Rechenbuch der Natur kapieren und lernen sollten. Aus einer Kartoffel werden 10 Kartoffeln, aus einem Korn 50 Körner, aus einem Kern ein ganzer Baum. Geben ist kein Geld zum Fenster hinausschmeißen. Geben ist kein Wegwerfen auf Nimmerwiedersehen. Geben ist kein Geben à fond perdu ins Nichts hinein. Geben ist Säen. Und zum Geben gibt immer genug. Gibt Gott immer genug. Wer zum Geben bereit ist, dem werden seine Hände immer gefüllt sein. Man kann es sich leisten, auf diesen Gebergott eine offene Hand zu haben. Man kann es sich leisten. Er sät. Aber auch das Dritte. Er sammelt. Der Bauer geht in das Haus. Die Felder sind leer und der Herbstnebel zieht über das Land. Die Garten werden gesammelt und geordnet. Der Großvater im Hause hatte früher an dieser Stelle immer die Bibel, den Psalter aufgeschlagen und laut gelesen: Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gebest zu ihrer Zeit. Wenn du gibst, so sammeln sie, und wenn du deine Hand aufstust, so sind sie mit Gutem gesättigt. Die Jungen haben diesen Brauch längst aufgegeben, aber das wissen sie auch noch. Die Arbeit war nicht umsonst. Das Säen hat sich gelohnt. Eine reiche Ernte wurde uns geschenkt, liebe Freunde. Die Arbeit ist nie umsonst. Das Aussehen lohnt sich immer. Eine reiche Ernte wird geschenkt, wenn auch nicht zuerst beim Geber, sondern beim Empfänger. Die Frucht der Dankbarkeit wird in die Scheunen eingefahren. Wie war es denn? Genau vor 40 Jahren in der französischen Besatzungszone hatten wir Hunger, Bärenhunger. Meine Mutter zog mit dem Handkarren und uns hinaus, um auf den Dörfern einige Lebensmittel zu erbetteln, und oft bekamen wir nichts. Meine Mutter weinte, als sie uns Buben die Kartoffelscheiben rationieren musste. Und dann kam die Post. Ein Paket wurde abgegeben. Kare lasen wir. Aber Kehr hat's eigentlich geheißen. Wie die Wölfe stürzten wir uns darauf und rissen das Papier herunter. Wir sprangen bis zur Decke. Schokolade, Kaffee, Kakao, Kaugummi, lauter Himmelsgaben. Aber es waren keine Himmelsgaben. Sie waren nicht vom Himmel gefallen, sondern von den USA geschickt. Unbekannte amerikanische Christen mit ihren offenen Händen bewirkten bei uns dankende Hände. Denn meine Mutter zog uns zurück und faltete ihre Hände und sagte über diesen herrlichen Gaben: Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte während ewiglich. Was tun denn wir heute, damit andere danken können? In jenem Land gibt es kein Reis und dort kein Wasser. In jenem Gebiet gibt es keine Früchte und dort keine Arbeit. In jenem Haus gibt es keine Liebe und dort keinen Frieden. Diese Mängel sollen wir angehen, damit andere Gott danken können, damit Weiße oder Schwarze, Junge oder Alte, besonders Kranke und Schwache mit Gott nicht mehr rechten und streiten müssen, sondern wieder ihm dankbar gegenübertreten können. Danksagung ist das Ziel des Erntedankfestes. Danksagung ist das Ziel dieses Tages. Und einmal werden alle Mängel beseitigt sein. Und einmal werden alle Nöte nicht mehr vorhanden sein. Und einmal wird aller Schrecken dieser Welt und ihres Lebens nicht mehr sein. Das ist der letzte Erntedanktag, auf den wir alle zugehen. Fröhliche Geber wissen darum und sprechen deshalb jetzt: Am End nimm Jesu in die Himmelsscheuern, auch unsere Seelen Ruhetag zu feiern, die hier streuen mit Tränen edlen Samen, die werden mit Freuden Troben ernten. Amen. Und nun singen wir miteinander vom Lied 597. Lied 597, die Verse 5 und 6. Nun, Herr, was soll man noch bedenken? 597. Wir beten. Lieber Vater, wir danken dir für das alles, was wir jetzt sehen an Gaben, mit denen du uns in diesem Jahr beschenkt hast. Dies ist uns, nach all dem, was wir erleben mussten, keineswegs selbstverständlich. Befrei uns bitte von der Sucht, immer auf das zu starren, was wir nicht haben. Lass uns erkennen, was wir nicht brauchen, und mit dem, was wir haben, dankbar umgehen und fröhlich teilen. Wir leben in einer Zeit der Maßlosigkeit. Zeige uns in allen Dingen das rechte Maß. Und wir leben in einer Welt, die mit ihrem Überfluss hier nicht fertig wird. Wecke eine neue Verantwortung, deine Güter gerecht zu verteilen. Und lass uns selber dazu beitragen, dem Hunger zu begegnen, dem Hunger nach Brot und dem Hunger nach Gerechtigkeit, dem Hunger nach Frieden und Hunger nach deiner Liebe. Im Namen Jesu bitten wir dich für unsere Brüder und Schwestern in der Welt und hier an diesem Ort, die in einer schwierigen Lage deine besondere Zuwendung brauchen. Gib ihnen und uns allen die Gewissheit, wir haben einen reichen Vater. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen stehend den dritten Vers des großen Dankchorales, der ewig reiche Gott, 228, Vers 3. Bitte noch einmal Platz zu nehmen. Auf der Projektliste unserer Gemeinde steht der Freundeskreis der Aussätzigen Arbeit. Der Freundeskreis der Aussätzigen Arbeit in Esslingen nimmt sich der Not auf dem indischen Subkontinent an. Leprakranke kommen als Beschäftigungslose in die Slums der Großstädte. Und dort sind die Leprösen eine ständige Ansteckungsgefahr für die unterernährten Menschen. Die Arbeit der Lepra-Mission will helfen. Helfen wir ihr durch unser Geben. Von Montag bis Donnerstag 12 Minuten Gottesdienste um 17.15 Uhr. Auf Dienstag in der Schlosskirche laden wir ganz herzlich ein und dort spricht Dr. Eberhard Ried von dem Anstalt Suchtkrankenhaus in Wilhelmsdorf über das aktuelle Thema, was hilft der Glaube bei der Sucht? Dazu möchten wir herzlich einladen am Dienstag 20 Uhr drüben in der Schlosskirche. Am Donnerstag um 15 Uhr ist Feierabendkreis. Und dann besucht uns vom 31. Oktober bis 2. November der Cardiff Polyphonic Choir, dieser Chor aus England mit 50 Personen. Die sollen hier in Familien untergebracht werden. Anreise der Gäste am Donnerstag und Abreise am Sonntag, 2. November. Wer ein Nachtquartier zur Verfügung stellen kann, möge sich doch bei uns telefonisch oder in der Sakristei melden. Nach dem Segen hören wir als Orgelnachspiel die Fuge B-Dur in der Orgelbearbeitung von Christoph Bossert, diese Fuge von Felix Mendelssohn Bartholdy. Ein ganz herzlichen Dank gebührt dem Motettenchor Stuttgart unter Günter Graulich. Diesen Chor hören wir nicht mehr nur bei Konzerten hier in unserer Kirche. Heute haben sie sich bereit erklärt, mit in unserem Gottesdienst zu dienen. Für diesen Dienst möchten wir Ihnen ein Vergelt's Gott sagen. Wir hören jetzt zum Schluss noch einmal eine Motette von Josef Rheinberger, Herr, bleib bei uns.